Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, und jetzt kommt der Höhepunkt, wie immer am Montag. Eva Schütz ist hier, freut mich sehr.
Mich auch.
Gerald Groß ist hier.
Freut mich auch.
Freut mich auch. Wir wissen ja, Gerald Groß ist Bestseller-Autor und sein Buch, vielleicht willst du das kurz herzeigen, dass wir ein bisschen Werbung machen können, geht derzeit in Deutschland durchs Dach und das hat leider einen sehr, sehr tragischen Grund und spannend mit ihm deshalb heute zu diskutieren. Nämlich diesen unfassbaren Anschlag von Samstagabend in Berlin auf den Christopher Street Day im Tiergarten, wo einer durch diesen, wer immer Berlin kennt, durch diese Parkanlage auf einem Feldweg im Zickzack gefahren ist, eine Frau umgebracht hat, 29 schwer verletzt hat. Und man jetzt weiß, das ist einer der größten Justiz- und Integrationsskandale, die es überhaupt gegeben hat. Der Mann war als Gefährder bekannt. Der Mann hätte eigentlich ins Gefängnis müssen, wurde aber auf Bewährung freigelassen. Und irgendeine wahnsinnige Richterin, eine Humanistin, wie man so schön sagt, dachte, sie kann ihn durch ein Deradikalisierungsprogramm auf den richtigen, guten Weg bringen. Das treibt natürlich den Gerald Groß zum Wahnsinn und in die Aggression und in die Explosion nahezu. Und der sagt, Schluss mit diesen schwurbeligen Deradikalisierungsprogrammen, ab nach Hause.
Schau, dieser Anschlag auf den CSD hat mehrere Facetten. Erstens eine sehr dramatische Facette, weil eine Frau gestorben ist. Eine Mutter, die mit ihrer Tochter dorthin gefahren ist aus Warschau. Mehr als 20 Schwerverletzte, darunter einige, die noch immer um ihr Leben ringen. Aber vor allem auch der Zusammenbruch einer ganz großen Lebenslüge. Einer ganz großen Lebenslüge der sogenannten LGBTQ-Plus-Bewegung, die aus einer Sexualität, in dem Fall aus einer Homosexualität, die ja ich auch habe, eine politische Ideologie gemacht haben und aufbauend auf dieser politischen Ideologie für offene Grenzen, Buntheit und Vielfalt gestanden sind. Und da hat es unter diesen LGBTQ-AktivistInnen heute halt Hunderttausende in Europa gegeben, die geglaubt haben, wenn sie Free Palestine dort oben eintätowieren und sie hinten Regenbogenfahnen in den Ohr stecken, dass die Islamisten sagen, na, euch tun wir nichts. Ihr seid ja unsere Freunde. Und dass es nun ausgerechnet jene auf so dramatische Art und Weise getroffen hat, die für die Buntheit und die Vielfalt unserer Gesellschaft gestanden sind, ist ein ganz ein dramatischer Treppenwitz dieser blutigen Geschichte, die gerade passiert ist.
Das ist der tragische Fall.
Das ist der tragische Nebeneffekt.
Allerdings, es gibt ja auch einen politischen Effekt,
der politische
so
Nebeneffekt.
So zornig und wütend macht, dass man sagt, ja, haben die noch
der politische
alle
Nebeneffekt
diese
ist
Politiker
relativ
in Österreich
einfach
und Deutschland,
der
dass die solche Leute frei herum.
Der politische Nebeneffekt ist ganz einfach. Ich habe in meinem Buch Merkels Werk ein Interview geschrieben vor einem Jahr mit Hans-Georg Maaßen, dem deutschen Verfassungsschutzpräsidenten aus dem Jahr 2013 bis 2015. Der schriftlich und mündlich Angela Merkel gewarnt hat und gesagt hat, unter den Millionen, die sie gerade über die offene Grenze lässt, kommen Hunderttausende Gotteskrieger und Schläfer. Ganz klare Islamisten, die der Islamische Staat schickt, die Al-Qaida schickt, die Hamas schickt. Und die leben mittlerweile unter uns. In Deutschland 30.000 mittlerweile, nach neuen Zahlen der Bild. In Österreich sagt das Innenministerium einige wenige Hundert, was ein Blödsinn ist.
2.800.
Genau, in Wahrheit sind es einige Tausend, die in Österreich
2.800.
leben. Und noch sehr viele dazu, die in Wahrheit erweckt werden können. Die noch keine Schläfer sind, die unter den Radar der Behörden sind, die aber nur einen Erweckungsmoment brauchen und sich gegen uns und unsere Gesellschaft stellen. Und dann hörst du von der Politik, wir müssen unsere Vielfalt verteidigen, wir müssen unsere Freiheit verteidigen. Und dann frage ich mich, auch anhand dieses Berlin-Anschlags, was für Freiheit verteidigen wir noch, was für Vielfalt, dafür, dass wir Synagogen und Kirchen beschützen müssen, dafür, dass solche CSD-Aufmärsche nur mit tausenden Polizisten mehr durchführbar sind, dass wir Weihnachtsmärkte wie Festungen ausklären müssen, das ist nur meine Scheinfreiheit. Und jetzt hat es am Samstag hunderttausende Menschen im deutschsprachigen Raum aus ihrem Wolkenkuckucksheim geworfen, von ihrer Regenbogenwolke, bumm, und sind aufgeprallt. Oh, da ist ja was. Und jetzt kommt man plötzlich drauf, ah, da war ja was. Marius, vorige Woche beerdigt, der junge Student aus Trier, erstochen von einem Afghanen. Da war Stade, 6 Tote, vor 3 Wochen. Da war Solingen, Aschaffenburg. Und dann kommst du immer mehr drauf.
In Österreich haben wir heute zwei Vergewaltiger vor Gericht.
Villach, Wien, wir haben ja dasselbe, Wiener Neustadt. Ich war am Wochenende in Ansbach, 10 Jahre islamistischer Anschlag. Überall werden aus unseren Orten des friedlichen Zusammenlebens Tatorte. Und da habe ich das in Deutschland das komplett verschwiegene Buch geschrieben. Nein, ich möchte schon sagen, Remigration. Ich schreibe über Remigration, über das Wort, über das so deformiert.
Darüber reden
das
wir.
Rettet Leben.
Zuerst ist jetzt einmal die Eva Schütz dran und sagt uns, Eva, wie schockiert bist du von dem Ganzen? Wie wütend bist du? Und bist du auch der Meinung, jetzt muss entweder was passieren oder der Herr Kickl wird zu Recht die absolute Mehrheit kriegen?
Also schockiert bin ich weniger, weil man es eigentlich kommen gesehen hat. Nein, es war völlig klar, dass einmal auch die LGBTQ-Community Ziel eines Anschlags werden wird. Ich finde es, ja, vom Zeitpunkt her war es eigentlich, finde ich, eher später als früher. Und es wird natürlich, was der Gerald auch schon gesagt hat, all diese Bewegungen wie LGBTQ, Pro-Palestine etc. völlig ad absurdum, weil dieser Islam, dieser Islamismus mit Vielfalt nichts zu tun hat. Und ich finde es trotzdem interessant, dass ja jetzt die Linke in Deutschland sich noch immer nicht dazu durchringen kann, den Islamismus hier als Feind für unsere pluralistische Demokratie, für unsere Vielfalt zu sehen, sondern dass man noch immer sagt, aber aufpassen, jetzt muss man wieder aufpassen, dass man das nur ja nicht zu sehr vereinnahmt für die Rechte. Also man hat schon wieder Angst, dass da die AfD gewinnen wird oder in Österreich wäre es dann die FPÖ. Aber natürlich werden sie gewinnen, weil jetzt manifestiert sich genau das, dass diese Art von, ich würde es gar nicht Extremismus, ich würde es gar nicht mehr unter dem Deckmantel der Religion, ich würde es nicht als religiösen Extremismus bezeichnen, keine Vielfalt zulassen wird. Das geht gegen Frauen, das geht gegen Minderheiten, das geht gegen Andersdenkende, darunter würde ich jetzt das LGBTQ subsumieren. Das ist eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, eine fundamentalistische, radikale Einstellung, die das alles nicht duldet. Und dass man da jetzt erst aufwacht, finde ich ehrlich gesagt erstaunlich. Insofern schockiert es mich nicht, macht es einem wütend, es macht einem wütend, dass jetzt, und ich finde, das ist etwas, was du jetzt vorher schon richtig gesagt hast, jetzt kommt jetzt der Ruf danach, dass man die nächsten Aufmarsch einer LGBTQ-Community sowie den Christopher Street Day entsprechend stark bewacht und mit Polizei abstimmt. Aber wir geben hier wirklich unsere Freiheit auf. Ich will doch in keinem Staat leben,
ich glaube,
wo ich nirgends hingehen
kann. Ich glaube, mittlerweile sind doch die meisten österreichischen Bürger so weit, dass ich sage, wir haben diese Bewachung und diese
Angsthasen-Syndrome
satt,
Taschenkontrolle etc.
nach Hause und hat es aus, weil kein Mensch versteht, wie man 2800 Gefährder kennen kann, namentlich, aber sie nicht abschieben.
Naja, weil du die juristischen Grundlagen nicht hast zurzeit und die muss man ändern. Und da geht es darum, dass man das ändert, weil ein Gefährder, wie der Name ja schon sagt, der noch keine Straftat vollbracht hat, sondern die Leute zwar gefährdet, aber keine Tat verwirklicht hat.
Als ich dich vor 2 Wochen oder vor 1 Woche was sogar hier gefragt habe, hältst du es für möglich, dass Herbert Kickl vielleicht sogar die absolute macht, hast du eigentlich einen kleinen Lachkampf gekriegt, hast gesagt, unmöglich. Mhm. Das hältst du nicht für möglich. Nach dieser ganzen Sache, glaubst du, dass das jetzt in diese Richtung geht, dass die Leute so sauer sind, dass es jetzt eine richtige Tsunami-Welle in Richtung Kickl geben will?
Es rückt näher, weil ich glaube, jetzt auch diese LGBTQ und auch die linke Community langsam aufwacht. Und jetzt spaltet sich das eigentlich in 2 Teile. Die einen, die noch immer auf diesem Kurs bleiben und sagen, das ist alles nicht so dramatisch, das hat alles mit dem Islamismus nichts zu tun. Es gibt ja da ganz interessante Aussagen auch von deutschen Politikern, die noch vor Wochen gesagt haben, Achtung beim Christopher Street Day, Achtung vor den Rechtsextremen. Nein, nicht Achtung vor den Rechtsextremen, sondern Achtung Achtung vor den Islamisten. Nur das hat sich wieder niemand aussprechen getraut. Also Herbert Kickl, die AfD, hilft das natürlich allen. Und man muss sich fragen, Gefährder, wann werden endlich, also ausgewiesen werden sie deswegen nicht, wenn man sie zurzeit nicht ausweisen kann, gibt es keine Rechtsgrundlage dafür, wann werden endlich die Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen geschaffen, dass man diese Menschen ausweisen kann? Oder versteckt man sich da wieder hinter der Europäischen Menschenrechtskonvention, auch die Gerichte, und sagen, na, das geht nicht, das geht nicht. Es wird Zeit, dass man darüber nachdenkt und rechtliche Grundlagen schafft, weil die Gefahr ist natürlich schon, du kannst ja nicht alle irgendwie ausweisen, du brauchst ein Gesetz, das genau festmacht, wer. Und ich finde, da könnte man schon noch mal einfließen lassen, der fundamentalistische, islamistische, religiöse Ansätze hat, weil ich kenne keine Buddhisten und auch keine Christen und auch sonst niemanden, der sonst noch auf die Idee kommen wird.
Gerald, es gibt ja viele, die sagen, dein Buch ist Schwachsinn, weil du da drinnen eine Abschiebung von über 100.000 Syrern, Afghanen, Tschetschenen forderst, für die es, wie die Eva sagt, keine rechtliche Grundlage gibt. Und man könnte genauso gut sagen, das ist eine Grenzreiberei, weil es wird dazu nicht kommen, weil es ja die gesetzlichen Grundlagen dafür nicht gibt. Dazu kommt, dass von den 2.800 potenziellen Gefährdern ja mittlerweile mehr als ein Drittel österreichische Staatsbürger sind, in Deutschland dasselbe. Auch dort sind von den Gefährdern mittlerweile mehr als ein Drittel deutsche Staatsbürger bereits, wie ja auch im konkreten Fall des Herrn Balut, ja, wo man sagt, den kannst du gar nicht abschieben, weil er deutscher Staatsbürger ist, wo willst du denn den hinschreiben? Nimmt ja sonst kein Land, wie wir gesehen haben. Also liegst du mit deinem Buch leider, muss man sagen, leider nicht falsch und bist du nicht ein fieberhafter Träumer, wenn du glaubst, du kannst jetzt 2.800 Gefährder abschieben, wenn ein Drittel davon österreichische Staatsbürger sind und der Rest nicht abschiebefähig.
Entschuldigung, den Herrn Balut haben Sie sogar wieder zurückgeschickt.
Also, ja, genau.
Weil er eine deutsche
Staatsbürger.
Die haben ihn zuerst in Libyen verhaftet wegen Anstiftung zur Gewalt, weil offenbar war es denen dann auch schon zu viel, Entschuldigung, im Libanon verhaftet und haben ihn dann wieder zurückgeschickt, weil er deutscher Staatsbürger war.
Die Methode Gesetz ist Gesetz ist Gesetz und Gesetz ist in Stein gemeißelt und wir können es nicht ändern, akzeptiere ich nicht.
Genau, das ist der alte Kickl-Spruch.
Wir können jedes Gesetz ändern.
Das Recht muss der Politik.
Ja, und so ist es auch. Und wir werden die Flüchtlingskonvention ändern müssen, wir werden die Genfer Menschenrechtskonvention ändern müssen. Warum? Weil diese Genfer Menschenrechtskonvention und die Flüchtlingskonvention entstanden aus dem Jahr 45 und aus einer Fluchtbewegung interkontinental, nämlich in Europa, aufgrund des Naziregimes. Mit der heutigen Fluchtbewegung, dem Asyl- und Sozialtourismus, aber auch dem Aggressions- und Religionstourismus der letzten 11 Jahre nicht mehr vergleichbar ist, dem transkontinentalen Tourismus, dem wir ausgesetzt sind. Und allein dieser Abdul mit dem Klappstuhl, ja, der im Libanon irgendwo unterwegs war und dort im Übrigen verurteilt worden ist wegen terroristischer Vorbereitung einer terroristischen Gewalttat und die Deutschen ihn zurückgenommen hat, hätte dazu führen müssen, dass er selbstverständlich die Staatsbürgerschaft entzogen bekommt, weil das deutsche Gesetz wie das österreichische Gesetz für den Entzug der Staatsbürgerschaft beispielsweise den Beitritt zu einer fremden Armee vorsieht. Das heißt, wenn die Deutschen gewusst haben, was sie gewusst haben, dass Abdul mit dem Klappstuhl, eigentlich mit dem Maschinengewehr, dort beim IS mitmachen wollte, wäre die gesetzliche Grundlage gewesen, ihn auch zum Staatenlosen zu erklären. Mhm. Und wir haben allein in unserem Land hunderte Staatenlose und kaum Menschen schert sich einen Dreck darum. Ja. Ich sage euch eines, wenn wir uns weiterhin darauf beschränken, dass wir sagen, da müssen die Gesetze geändert werden und wir können aber derweil unsere Bürger nicht schützen, werden uns unsere Bürger, nämlich die Politik, mit den nassen Fetzen davonjagen. Wir konnten auch das Gesetz ändern, dass die Wirtschaftskammer Zwangsmitgliedschaft mit einer Zweidrittelmehrheit von diesem Korruptionsverein Wirtschaftskammer in der Zwangsmitgliedschaft ist. Ja? Wir konnten das Gesetz ändern in Österreich, dass beispielsweise 14-Jährige das Social-Media-Verbot in Zukunft genießen dürfen. Wir können das Gesetz ändern, dass man in Zukunft 150 km/h fährt und nicht mehr 120 oder 130. Gesetze sind dazu da, sie zu ändern. Sie in einem einzigen Bereich, Wolfgang, sie in einem einzigen Bereich nicht ändern zu wollen, weil man den Mut nicht hat, dass die Zuwanderung der letzten 11 Jahre hauptverantwortlich dafür ist, dass wir mittlerweile in einem Blutbad warten,
bis oben hin voller Blut, von Trier bis Villach, von Magdeburg bis Aschaffenburg, von Solingen bis nach Berlin, dass die deutschen Idioten aus Breitscheidplatz, das liegt wenige hundert Meter Luftlinie von Berlin-Tierpark entfernt, nichts gelernt haben von diesem Amri A., der damals mit dem LKW gegen unschuldige Christen gedonnert ist, deren Glühwein dort nämlich genießen wollten. Und man bis heute darin verharrt, scheinkonservativ das Maul hält. Wir werden jetzt aktiv, wir werden die Freiheit verteidigen, wir werden die Vielfalt verteidigen. Aber diese verdammten verschissenen Politiker nicht in der Lage sind, einfach in ihre Parlamente zu gehen und tatsächlich Gesetze zu beschließen, wo man die Leute 100.000-fach heimschickt wieder, ab nach Hause, remigriert, und die können dort unten gern in Syrien den Leuten den Kopf abschlagen, aber nicht bei uns.
Lieber Gerhard,
dass wir daraus nicht lernen und weiterhin wie die Lemminge, wie die Laborkaninchen in diesem Experiment dahin vegetieren, unsere Frauen Gruppenvergewaltigungen ausgesetzt werden, einfache Menschen, die sich heute die Regenbogenfahnen hintern stehen, Angst haben müssen, dass sie drei gegen sie donnert und niedergemetzelt werden. Das hat nichts mit Freiheit, Friede, Sicherheit
Gerhard,
und Vielfalt zu tun.
Lieber Gerhard, du kennst und schätzt den Herrn Heinz.
Ja, der hat auch vollkommen recht, der Einzelmeier, in allem, was er sagt.
Der hat hier bei Ö24TV gesagt, das, was du machst da in dem Buch, sind Fantastereien. In Wahrheit ist dieses Spiel längst verloren. Es ist nicht mehr zu gewinnen. Diese Leute können nicht mehr abgeschoben werden. Unsere freiheitliche Gesellschaft ist kaputt.
Der Einzelmeier hat Recht und Unrecht. Unsere freiheitliche Gesellschaft ist kaputt, wenn Vielfalt nur mehr hinter Polizeiabsperrungen möglich ist. Wenn wir quasi am Ende nur mehr in einem Freilichtmuseum eines ehemaligen Europas leben, wo wir uns wie die Affen im Zoo betrachten und sagen, schau, die Affen, die Schimpansen, mein Lieb, sie sind frei. Aber hinter Gitter sind sie frei, hinter Betonboller sind sie frei, hinter Polizisten mit Kalaschnikow sind wir frei. So finden ja unsere Großveranstaltungen statt. Da hat es ein Konzert gegeben in Wien, das abgesagt werden hat müssen. Nämlich aus Gründen der Terrorgefahr. Dann hat er vollkommen recht. Und wenn wir auf Berlin oder auf Wien blicken und auf Parallelstrukturen, wo mittlerweile ganze Viertel entstehen, wo nicht nur Parallelstrukturen sind, sondern wo Viertel für Terroristen entstehen, wo die zu Hause sind, wo das Match verloren ist, dann hat er auch recht. Aber 95% des europäischen Bodens, unseres Bodens, des europäischen Kontinents sind safe. Und bevor sich das ausbreitet, jawohl, bevor sich das ausbreitet, sollten wir alles daran setzen, jene Menschen außer Landes zu bringen, die es nicht gut mit uns selbst meinen. Und natürlich können wir das. Natürlich können wir das. Bei 80.000 Syrern ist der Asylgrund erloschen. Bei 40.000 Afghanen ist der Asylgrund erloschen. Warum schiebt denn der Innenminister nicht ab? Natürlich, die kriegen einen Ausreisebescheid. Und dann ab durch die Mitte. Kannst du aussuchen. Kamel, Esel, Vorradl, Bus, Flugzeug, Auto. Sie können auch zu Fuß gehen. Sie sind zu Fuß gekommen. Also können Sie auch zu Fuß wieder nach Hause gehen.
Gut, okay. Liebe Eva, ist das Spiel verloren? Haben wir das Match gegen die Islamisten verloren? Haben wir zu lange zugeschaut, zu lange nichts unternommen? Mittlerweile ein Drittel von denen ist ja schon Staatsbürger, sind ja von unserem großartigen Ludwig MA35 eingebürgert.
Nein, Staatsbürgerschaftsrecht ist Bundesrecht, das ist schon der Herr Kahner selber.
Ja.
Ich sag's nur bei der Gelegenheit.
Anyway, ja, ein Drittel ist also ein Staatsbürger. Sagen wir mal, ist das Match verloren? Schaut es hoffnungslos aus? Ist das, was der Herr Gross daher fabuliert, in Wahrheit Fantasterei?
Nein, ich glaube nicht, dass das Match verloren ist, wenn man sich jetzt endlich zur Wehr setzt. Für einen geringen Teil hat der Bernhard Heinzelmeier sicher recht und es wird eine gewisse Zeit dauern. Vielleicht mal zum ersten Thema Staatsbürgerschaften. Du kannst natürlich niemand die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn er dem IS beitreten will. Der IS ist keine ausländische Armee und insofern funktioniert das natürlich nicht. Da müsste man das Gesetz ändern. Also man kann all diese Gesetze ändern. Natürlich
ja, aber wie entziehst du 1000 potenziellen Gefährdern, die ja nur potenziell sind, die Staatsbürgerschaft?
Das ist, da braucht es dann, und da warne ich immer ein bisschen auch davor, muss man schauen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet, weil es muss dann schon genau auf diese Gruppe, und dazu muss man sich aber trauen, diese Gruppe zu benennen, auf diese Gruppe zugeschnitten sein. Es darf dann nicht auf jemanden sein, der vielleicht eine Meinung vertritt, die mir nicht passt. Also das ist dann logistisch schon so, dass man sagt, okay, man möchte keine islamistischen Tendenzen hier haben, dazu muss man die aber benennen. Und da hast du dann natürlich wieder das Thema der Religionsfreiheit, der Gleichheit. Alle diese Versuche scheitern ja immer am Verfassungsgericht.
Also dann kann man natürlich schon die These vertreten, dass man sagt, das ist hoffnungslos. Wir haben das Spiel verloren, wir haben 10 Jahre versaut und jetzt bringen wir diese 250.000 Leute nicht mehr raus aus Österreich.
Dazu muss man eben, dazu musst du wirklich jetzt mit einer relativ radikal die Gesetze ändern. Aber man muss schon auch aufpassen, dass man nicht einen Überwachungsstaat schafft, dass man nicht staatliche Willkür schafft. Also man muss diese Gesetzesbegriffe so eng fassen und dazu wird man benennen müssen, was der Grund ist. Und das ist eben zurzeit diese islamistische Terrorgefahr. Ich glaube, dass wir haben natürlich viel zu lange zugeschaut. Wir haben es, glaube ich, in dieser Sendung, auch wenn wir da eben oft einer Meinung waren und das Schlag den Großen nicht so durchgekommen ist, wirklich, wir sagen das jetzt seit Jahren und auch davor schon, man kann das so nicht betreiben. Man muss diesen Menschen eine Grenze setzen, man muss Möglichkeiten finden, diese Menschen außer Landes zu bringen. Aber natürlich ist es juristisch, jemand die Staatsbürgerschaft
zu entziehen, extrem heikel. 200 Syrer haben wir zurückgeschickt. Es tut sich nicht. Wirst du bei der nächsten Wahl Kickl wählen?
Das ist möglich.
Naja. Wirst du Kickl wählen, wenn es so weitergeht? Also wenn es da weitere Attentate gibt und so. Und die SPÖ und
die ÖVP nicht weiter. Ich glaube, die SPÖ tut da ganz sicher nicht weiter, oder? Die Neos haben da irgendwie auch nichts. Und bei der ÖVP ist eben die Frage, was tut sie und was kann sie umsetzen? Die Ausrede ist immer das europäische Rechtssystem, immer der EMRK, immer die Europäische Menschenrechtskonvention. Und da, ja, dann muss man einmal eine Möglichkeit finden, sich dem zu entziehen. Und das ist dann vielleicht nicht
die eleganteste. Austreten aus dem Vertragswerk. Mit einfach gesetzlicher Möglichkeit.
Wird aber die ÖVP
oder zwei Drittel mehr,
möglich.
Nicht mehr exekutieren, die Ungarn haben es auch nicht exekutiert.
Man wird jetzt einmal sehen, auch in Deutschland, ob es jetzt wirklich bei den Konservativen zu einer politischen Wende kommt.
Ja, hast du heute den Herrn Friedrich Merz gesehen? Diese jämmerliche Gestalt, diese verweinte, dieses Elend, diese Marionette mit dünnen Lippen, schwulen Witzchen, sein Schulter, schwule Sterben bei der CSD, das fällt ihm ein, weil er zweig ist zu sagen, dass es Islamisten sind, weil er zweig ist zu sagen, dass seine Vorgängerin, die Frau Merkel, diese schreckliche Person, eigentlich die Mörder alle einergeholt hat, Hand verlesen und er nur lügt und sie nicht außer Landes bringt. Der sich lieber um das Wort Lügen, Fritz, Gedanken macht, statt dass er der außer Landes bringt, wo er selbst versprochen hat, dass er tut, dann steht er dort in der Kirche, wackelt mit seinem Schädel wie ein Wackeltackel und so. Das ist, weißt du, was Schwulenwitzchen, die politische Unkorrektheit ist jetzt schuld, dass Homosexuelle sterben. Die politische Unkorrektheit ist schuld, dass wir Synagogen bewachen müssen, dass wir Kirchen bewachen müssen. Es sind seine Haberer, seine Islamisten, denen er das deutsche Steuergeld in den Arsch hineinschiebt, der Herr Friedrich Merz. So wie es die Merkel gemacht hat. Und deswegen ist auch dieser Merz am Ende.
Gut, so, aber die Demokratie ist ja relativ stark und die Wähler gehen ohne dies zu den Parteien, die zumindest versprechen.
Wenn man es nicht verbietet, die Parteien.
Eva, das hat mich jetzt schon sehr verblüfft. Du hast jetzt zum ersten Mal, seitdem ich dich kenne, auf meine sehr provokative Frage, zugegebenermaßen sehr provokativ, bewusst provokative Frage, ob du beim nächsten Mal Kickl wählen wirst, geschwiegen.
Ja. Nein, ich glaube, man muss sich einfach anschauen, welche Partei...
Vor einer Woche hättest du gesagt, na, du spinnst, Wolf.
Nein, aber man muss sich anschauen, welche Partei welche Lösungen anbietet und man muss halt auch sehen, kann die FPÖ, und das wird sich erst herausstellen, wenn sie in Regierungsverantwortung ist, kann die FPÖ das, was sie jetzt verspricht, auch tatsächlich umsetzen?
Glaubst du das oder glaubst du, ist das ein Schmähführer, der Herr Kickl?
Ich glaube nicht, dass er ein Schmähführer ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob er tatsächlich ein Konzept hat, das dann so eins zu eins umsetzt. Weil du musst dich da schon über sehr viel hinwegsetzen und dazu braucht er einen Koalitionspartner, der mitmacht.
Bist du tatsächlich so liebenswürdig, so positiv, man könnte auch sagen, so christlich, dass du an die Auferstehung glaubst und dass du glaubst, dass Christian Stocker sich, wie du gesagt hast, eine Wende vollziehen wird und eine politische Wende durchziehen wird?
Also ich glaube, Christian Stabler
und Meinl Reisen.
Nein, also ich glaube, Christian Stocker, wir kommen heute noch darauf zu sprechen, auch bei der Reform des Wehrdienstes gesehen, ist nicht in der Lage, in dieser Koalition der SPÖ irgendwas entgegenzusetzen. Alles, was da rauskommt, ist eigentlich schon sehr stark von der SPÖ-Handschrift geprägt und ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert oder warum man sich da
aber
nicht durchsetzen kann.
Aber hast du nach wie vor die Hoffnung, weil du liebst diese Partei ja. Hast du nach wie vor die
Hoffnung, ich glaube, das ist vorbei.
Dass die hast du nach wie vor die Hoffnung, dass die ÖVP hier eine Trendwende durchziehen kann
und
dass
Formation
sie es schaffen wird, diese Gefährder zurückzuschieben in ihr Heimatland, nach Syrien, nach Afghanistan, nach Tschetschenien?
Ich glaube, in der Form, in der Koalition nicht und mit dem Personal nicht.
Das ist deshalb, warum du eigentlich eine schwarz-blaue Regierung haben musst.
Völlig unmöglich.
Mit einem schwarzen Bundeskanzler, weil du dem Herrn Kickl nicht traust.
Nicht trauen kann man nicht sagen, aber es ist noch nicht. Wir wissen alle nicht, was passiert, wenn Herbert Kickl Kanzler wäre. Kann er das halten,
was er
verspricht?
Aber du sagst, wir brauchen jetzt dringend blau-schwarz, weil mit der Koalition werden wir das Ausländerproblem nicht in den Griff kriegen.
Ich glaube, so kann man es sehr gut zusammenfassen. Das betrifft leider nicht nur das Ausländerproblem, das betrifft leider auch noch das Wirtschaftsstandortproblem.
Was das Problem?
der Koalition kriegen wir leider gar nichts.
Zuerst über den Bestseller-Autor mit ab nach Hause.
Was das Hauptproblem ist? Das Hauptproblem ist, dass die Scheinkonservativen in Deutschland wie in Österreich, nämlich in Österreich die ÖVP, verlogen ist. Der Herr Söder fordert jetzt den Entzug der Staatsbürgerschaft für Gefährder.
Ja.
Das ist jetzt seine Forderung.
Das ist ja gescheit.
Für diese Forderung, die ich erhoben habe in Remigration, in Ab nach Hause, für Gefährder, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, für Doppelstaatsbürgerschaft zu entziehen, bekomme ich von solchen Typen wie den Herrn Söder oder bekam ich von solchen Typen wie dem Herrn Söder die letzten ein, zwei Jahre die Meldung, das ist ein Rassist, das ist ein Nazi, der gehört unter Verfassungsschutzbeobachtung. Ja. Dann geht ihm der Arsch auf Grundeis, weil ihm die Wähler alle davonrennen. Die rennen alle von der CDU weg, von der CSU. Die wollen mit dieser Bagage, mit diesem Pack, mit diesem Verlogenen ja nichts mehr zu tun. Dann kommt er in seiner Not drauf und sagt, gefährden die Staatsbürgerschaft in Sie.
Richtig.
Vor einem Jahr hat er gesagt, die AfD ist eine Nazi-Partei, weil sie genau das gefordert hat. In Österreich sagt der Herr Stocker, mit dem Herrn Kickl kann man nicht zusammenarbeiten, weil genau das der Kickl fordert, weil genau das in diesem Buch drinnen steht. Deswegen dürfen es die deutschen Medien nicht bringen. Und deswegen haben der Öffentlich-Rechtliche bei dem Buch gesagt, jetzt, das ist eine Wichsvorlage für Rassisten und Faschisten. Nach zwei Jahren kommen sie dann plötzlich drauf, ja doch, nicht so blöd.
Bitte keine Wichsvorlage.
Aber nicht jetzt unter uns gesagt, nicht weil ihnen was liegt, an dir oder an mir, nicht weil sie uns schützen wollen, sondern weil ihnen die Wälder davonlaufen. Und das ist das Kapitalverbrechen. Ihre ganzen geheuchelten Reden, ihre KI-generierten Anteilnahmereden, immer wieder dasselbe. Wir müssen die Vielfalt,
also
wir müssen die
Freiheit schützen.
Sie sind ein verlogenes Pack und gehören mit den nassen Fetzen weg.
Das ist das Problem. Eine Demokratie schafft es.
Und deswegen ist er die Eva Schütz mittlerweile so weit, dass er sagt, ich will den Herbert Kickl. Und in zwei Wochen bist du der Nächste. In zwei Wochen sitzt du da drin und sagst, ich wähle Herbert Kickl und die Freiheit. Und deswegen sagen mittlerweile 30-35% der Leute in Deutschland, ich will die alles weiter.
Es war interessant, dass sie zum ersten Mal überlegt.
Sie hat nicht schon, wenn sie jetzt schon zum Drucken anfängt, ist die Überlegung schon längst
vorbei. Man muss schauen, wer was durchsetzen kann und wie das zum Zeitpunkt der Wahl aussieht. Vielleicht schafft
es. Sag einfach, dass du ein Kickl wirst.
Nein, sag ich nicht.
Schwarz-Blau.
Es geht ja jetzt nicht um deine Hochzeit, was du mal drum druckst. Es geht darum, ich wähle Herbert
Kickl. Du wirst nicht das Blumenmädchen, wenn ich das noch einmal höre, das kann ich dir sagen.
So, Schluss jetzt.
Ich bin Blumenmädchen.
Ja, jetzt nicht mehr. Na, so eine Bemerkung.
Letzte Chance für dich, dein Buch zu bewerben. Was muss jetzt alles passieren?
Remigration.
Was muss jetzt alles passieren?
Remigration.
Das war konkret, nicht irgendein Plan.
Remigration.
Ja, so konkret.
Remigration, was wie ich konkret? Es verstehe. Konkret. Abschiebung jener Menschen, außer Landesbringung, Ausreisebescheid gegenüber jenen Menschen, deren Asylgrund erloschen ist. Transkontinental. Aus Ländern, Syrien, Afghanistan, Tschetschenien, Irak, Iran, ob durch die Mitte. Außer Landesbringung jener Menschen, die keinen Beitrag zu unserer Leistungsgesellschaft leisten, nämlich jene, die nur in den Sozialleistungen verharren. Ab durch die Mitte.
Auch die, die die Staatsbürgerschaft haben?
Nein, die Staatsbürgerschaft ist für mich
ein
Entzug der Staatsbürgerschaft bei Menschen, die Gefährder sind, die sich anderen Armeen anschließen, die kriminell geworden sind, und zwar bei Kapitalverbrechen, nicht bei einer Straßenverkehrs 150, ich bin nicht so. Die Kapitalverbrecher, Entzug der Staatsbürgerschaft, bei Doppelstaatsbürgerschaften können wir es. Warum haben wir bei den Türken die Doppelstaatsbürgerschaft nicht aufgekommen die letzten 10 Jahre? Das wollen dann plötzlich 80% der Türken in Österreich, haben alle eine Doppelstaatsbürgerschaft. Sagen, der Erdogan ist so super. Sag ich, ab nach Hause zu meinem Erdogan, ab nach Istanbul oder nach Ankara. Da können sie Kebab fressen, aber nicht bei uns. Ganz einfach. Der sich zu Herrn Erdogan bekennt, der sich zum Islamischen Staat bekennt, der sich zur Muslimbruderschaft bekennt, der sich nicht integrieren aber will, der in den Sozialleistungen verharrt, der kriminell ist, ab nach Hause.
Lieber Gerald,
die goldene Linie ist bei mir die Staatsbürgerschaft, immer gewesen.
Dieses Programm, das du soeben skizziert hast, ist ja ein Mammutprogramm. Das wird ja die Abschiebung von mehr als 100.000 Personen und von mehreren
Tausend. Und wo ist das Problem?
Und von mehreren Tausend.
Und wo ist das Problem?
Wer soll denn das wie umsetzen? Dafür sind wir ja derzeit strukturell.
Sag einmal, was ist denn mit dir los? Geeignet. Wir haben am Tag allein, wir haben am Tag alleine in Österreich Flugbewegungen, wo 140.000 Menschen in Österreich transportiert werden. Gebt mir das Innenministerium und den Flughafen auf Wien und ich mache in zwei Wochen Österreich Besen rein. Das ist überhaupt kein Problem. Dann machen wir Ausreisezentren.
Aber die
Schwächer
kommen ja nicht zu dir und sagen, Gerald, nehme ich mit zu Hause.
Ich warte, bis ich die nächste Hamas-Demonstration machen. Dann nehme ich gleich 80 Kopf.
80%. Sage ich, her mit eure Personaldaten. Dann schau ich mir an, ist der Asylgrund erloschen? Sind sie in der Sozialleistung drinnen? Ab durch die Mitte. Dann kommt der Vorradl bei denen also, vor die Tür. Zwei Polizisten. Du sag einmal, weißt du, was ich nicht verstehe? Schwer, ja. Ihr das sagt, wie kann man die Rechtsdurchsetzung... Nein, wie kann man die Rechtsdurchsetzung organisieren?
Ja, gebe ich
die Rechtsdurchsetzung ist organisierbar. Wir organisieren jeden Tag 200 Finanzamtsüberprüfungen in dem Land. Ohne, dass der Wolfgang daherkommt. Ja, wie kann man das organisieren? Die Polizei haltet jeden Tag 500 Täter irgendwo in dem Land auf, weil sie entweder gestohlen haben, schnell gefahren sind, vergewaltigt oder sonst was haben. Wie kann man das organisieren? Wir haben dafür die Polizei. Entschuldigung, die Rechtsdurchsetzung. Es kann niemals daran scheitern, dass wir nicht wissen, wie wir eine Rechtsdurchsetzung organisieren. Hat es dann in Zukunft, ist ja nicht mehr fähig, die Bankräuber dürfen frei ausgehen, weil wir haben nicht so viele Polizisten.
Moment. Naja. Du hast jetzt den bemerkenswerten Satz gesagt und den lasse ich jetzt einrahmen. Wenn du Innenminister wärst, machst du Österreich in 2 Wochen Besen rein und alle Gefährder und nicht Aufenthaltsberechtigten sind draußen.
Schau.
In 2 Wochen.
Da, was der Innenminister,
in 2 Wochen machst du Österreich.
Ich mach's da in 1 Woche rein. In der ersten Woche schicke ich mal jedem einen Ausreisebescheid und sage, sie können binnen 7 Tage das
Land verlassen. Du hast ja nicht einmal die Adresse.
Und wenn es nicht. Was heißt, wir haben keine Adresse, wir haben eine Meldeliste in dem Land. Entschuldige.
Jeden einen Ausreisebescheid binnen 1 Woche. Wie soll denn das funktionieren?
Schaffen es nicht mal zum Abfertigen.
Du bist schon ein totaler
Wie schaffen wir jeden Tag Zehntausende Steueramtsbescheide auszuschicken. Ich meine, jetzt erklärt, sag einmal, seid ihr vom Mond oder was?
Nein, also vom Prinzip her hast du recht, aber das Recht muss auch durchzusetzen.
Wir sind ein organisiertes Land und das Recht ist durchzusetzen.
Ist ja,
und wenn wir 100.000 Menschen einen Asylbescheid geschickt haben, dann können wir 100.000 Menschen die Rücknahme des Asylbescheides schicken. Erklär mir nicht, dass das nicht
aber
geht.
Aber nicht innerhalb
ganz
von 2 Wochen.
Aber von 3 Wochen. Aber wie wäre es einmal, wenn wir anfangen?
Über 10
Schaut,
Jahre.
Was ihr argumentiert jetzt. Ihr macht es mir
Optimum
zum Vorwurf, weil man damit selbst das Gute verhindern kann. Ich würde mir Politiker in dem Land wünschen, die vielleicht nicht das Optimum erreichen, aber nicht das Perfekte, aber endlich einmal damit anfangen, abzuschieben im großen Stil. Bezieher der Sozialleistung ohne Staatsbürgerschaft, Kriminelle ohne Staatsbürgerschaft, Gefährder ohne Staatsbürgerschaft, Menschen, deren Asylgrund erloschen ist, ohne Staatsbürgerschaft, ist das so einfach, so schwer? Wenn sie das mit natürlicher Intelligenz nicht zusammenbringen im Innenministerium, sollen sie KI nehmen, die Idioten. Ist überhaupt kein Problem. ChatGPT.
Okay, bitte. So, das war jetzt ein Buchorgasmus von Gerald Gross. Ich danke vielmals. So, und jetzt wenden wir uns der Eva Schütz zu. Und von der würde ich jetzt gerne wissen, ob sie ihre großen Reservationen gegen die Regierung, die sie ja derzeit hat, weiter aufrechterhält nach diesem großartigen Montag. Denn seit wenigen Stunden wissen wir, diese Regierung hat sich tatsächlich auf eine riesengroße Wehrdienstreform und auf eine noch größere Zivildienstreform geeinigt. Und es geht bergauf mit Österreich. Und darüber gleich mehr.
Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind zurück an diesem doch sehr beklemmenden Montagabend nach diesem unglaublichen Terroranschlag in Berlin auf den Christopher Streets Day. Aber wir kehren zurück in die österreichischen Niederungen, in die österreichische Innenpolitik, die jetzt eng verknüpft sind mit den Salzburger Festspielen. Carmen ist angesagt, aber auch ein Wehrdienstdrama, liebe Eva Schütz. Unsere großartige Regierung arbeitet Vollgas im Sommer, hat sich heute zu einem Ministerrat in der Starnberg-Kaserne in Salzburg getroffen und hat dort verkündet, dass man sich fantastisch und großartigerweise auf eine große Wehrdienstreform geeinigt hat. Es ist zwar nicht so, wie von der Experten vorgeschlagen, 8 Monate plus 2 Monate Truppenübungen, sondern es ist so ähnlich, wie es bisher war, nämlich 6 Monate hatten wir bisher ja auch. plus aberwitzige 3 Monate Truppenübungen, wo du dann in Zukunft alle deine Mitarbeiter zu Truppenübungen schicken darfst, worüber du dich sehr freuen wirst, nehme ich an. Das verdankt man natürlich dem Durchsetzungsvermögen von Andreas Babler und seiner SPÖ, die dieses Expertenmodell zertrümmert. Und ihr Schwachsinnsmodell, nämlich es bleibt alles, wie es ist, aber mehr Truppenübungen durchgesetzt hat. Und das verdanken wir natürlich auch den Neos, die komplett umgefallen sind. Weil zuerst wollten sie ein Berufsheer, dann wollten sie, dass es so bleibt, wie es ist. Dann wollten sie auch nichts am Zivildienst ändern. Und jetzt kommt aber alles so, wie es die SPÖ will. Erste Frage, Eva. Bist du begeistert über das, was die Regierung da heute geschafft hat? Immerhin eine Einigung, muss man sagen. Schwer genug in einer Dreierkoalition. Was sagst du zu den Inhalten? Wie klug ist es, eine Expertenkommission zu beschäftigen, weil man dann was anderes macht, nämlich das, was vorher war? Und drittens, hat diese Regierung jetzt noch eine große langfristige Überlebenschance oder lösen sich die Neos, die jetzt wieder komplett umgefallen sind, schön langsam auf? Also fangen wir mit Punkt 1 an. Wie begeistert bist du von der Einigung?
Naja, gar nicht. Ne? Ich glaube, das ist aber bei vielen der Fall. Also zuerst mal hat man ins Koalitionsprogramm hineingeschrieben, dass man den Empfehlungen dieser Wehrdienstkommission Folge leisten wird. Das war eigentlich eine Einigung, die schon im Koalitionsabkommen entsprechend war. Warum man dann diese ganze Diskussion noch geführt hat, zeigt eigentlich, dass man sich offenbar das, was man sich vorher ausgemacht hat, nicht gehalten hat. Dann hat ja der Bundeskanzler eine Volksbefragung, glaube ich, über diese Wehrdienstreform wollte er abhalten. Das ist auch untergegangen. Also das war eine Ankündigung ohne Konsequenz. Ja, irgendwie hat man da irgendwann einmal nichts mehr davon gehört. Also das war auch völlig sinnlos. Und jetzt hat man sich auf ein ähnliches Schildbürgermodell geeinigt. Mich erinnert es ein bisschen an diese Mehrwertsteuersenkung von Lebensmitteln auf 5%, wobei niemand gewusst hat, warum genau die. Genau das hat man jetzt auch. Ja. Also du hast jetzt diese 6 Monate plus 3 Monate Übungen. Das heißt, wie du schon vorher gesagt hast, du reißt permanent die Leute aus dem Berufsleben. Bringt, glaube ich, relativ wenig. Und auf der anderen Seite hast du ja den Zivildienst, der natürlich länger sein muss, weil sonst geht ja keiner mehr zum Bundesheer, sondern alle zum Zivildienst. Und da hast du jetzt, glaube ich, 9 Monate und 2 Monate Übungen, wobei schon wieder keiner weiß, und ich kann mir jetzt auch nichts darunter vorstellen, was sollen denn bitte Übungen im Zivildienst genau sein?
Das ist ja besonders intelligent, also weil wenn du zum Beispiel bei der Rettung bist du ja vorher schon 6 Monate mit dem Rettungsauto gefahren. Das heißt, was willst du
dann? Erstens, es hat sich wieder mal die SPÖ durchgesetzt. Ja, zweitens, komplett. Es ist von der Lösung her auf der Sachebene ein Schwachsinn. Und das Dritte ist, es bekommt auch noch absurde Ausformungen wie Übungen im Zivildienst. Und ich weiß nicht, was man dann üben soll, aber es ist einfach unsinnig. Also man hat sich wieder in der Kompromiss,
so wie die Mehrwertsteuer,
in der Kompromissfindung, in Dilettantismus ergeben. Kompromiss prinzipiell wird in der Koalition wohl immer haben müssen, aber dass dann immer eigentlich der Kompromiss dann eigentlich nur der reine Schwachsinn ist, das ist dieser Koalition ein bisschen eigen. Also da muss man sagen, das hätte man eigentlich am besten gleich lassen sollen, weil das ist exakt für gar nichts und dass man dafür auch noch 6 Monate braucht oder natürlich ein Jahr braucht und sich auch nicht an das hält, was im Regierungsprogramm steht, das ist mir nicht nachvollziehbar, völlig sinnlos.
Gerald, du bist ja für eine längere Wehrdienstzeit, zumindest kriegst du jetzt längere Truppenübungen, ist ja besser als nichts, oder?
Nein, du kannst da von mir Truppenübungen 3 Jahre machen. Ich weiß nicht, was das bringt. Es geht darum, dass man jungen Menschen eine kompakte militärische Ausbildung gibt. Und zwar kompakt heißt nicht in 4 Wochen Feldübung oder in 5 Wochen Grundwehrübung und dann sie, weiß ich nicht, 4,5 Monate als Systemerhalter Kugelschreiber rollen lässt, sondern es geht darum, einen Zeitraum, beispielsweise wie ich ihn genossen habe, von 8 Monaten im Jahr 1991 bei meinem Einrückungstermin, ihnen in 8 Monate militärische Grundkenntnisse zur Verteidigung der neutralen Republik Österreich beizubringen. Wenn die Republik Österreich vertreten durch die österreichische Bundesregierung nicht entlassen ist, dann schaffen wir das Bundesheer ab und machen ein Berufsheer. So, das, was jetzt die Regierung vorlegt.
So habe ich es nicht verstanden.
Wenn die österreichische Bundesregierung nicht in der Lage ist, den Wert eines Beitrages von jungen Menschen zum Staatswohl zu erkennen und diesen Wert auch insofern anzunehmen, dass wir wirklich aus diesen jungen Menschen junge Soldaten machen, die militärisch geübt sind, sondern wieder nur Kanonenfutter machen mit 6+3, dann sage ich, dann schaffen wir es ab, dann machen wir Berufsheer, dann gibt es keine Wehrpflicht mehr. Die Österreichische Volkspartei hat mit diesen 6 Monaten Grundwehrdienst, der viel zu kurz ist, mit 3 Monaten...
Ist der zu kurz?
War er bis jetzt schon zu kurz. Nein, er war schon zu kurz. Er war bis jetzt schon zu kurz. So, hat mit diesen 6 Monaten und 3 Monaten Milizübungen auf ein paar Jahrzehnte in Wahrheit nichts anderes zusammengebracht, als die jungen Menschen zwar militärisch nicht ordentlich ausgebildet sind, aber dafür dann noch 20, 30 Jahre lang verpflichtet sind und Milizübungen machen müssen.
Naja, 20, 30 Jahre nicht, ein paar Jahre.
Die gehen mit 18 raus, die gehen machen bis 38, die machen bis 40 Milizübungen. Naja. Ja, natürlich. Ja, wie willst du das sonst organisieren? Jetzt soll ich mal nachdenken. Da hindert man tatsächlich den Menschen, dass sie für die Wirtschaft in ihrem Beruf sich entfalten können. Das, was hier die ÖVP angestellt hat, ist ein Verrat an der Verteidigungspolitik Österreichs. Und damit ist auch die Frau Tanner erstmalig in ihrer Zeit als Ministerin jetzt grandios gescheitert. Vernünftig wäre gewesen, beispielsweise 8 Monate Grundwehrdienst, dann kriegen sie wirklich eine kompakte militärische Ausbildung, darauf achten, dass sie nicht Systemerhalter werden, sondern wirklich militärisch ausgebildet werden und dann beispielsweise 2 Monate Milizübungen dran zu hängen. Das wäre gescheit gewesen. Dann hast du kompakte 10 Monate. Wir hatten einmal Grundwehrdienst 9 Monate, hat auch niemanden geschadet. Dann sind wir auf 8 Monate zurückgegangen. Hat schon geschadet, nämlich unserer Verteidigungs-, unserer Wehrfähigkeit. Dann sind wir auf 6 Monate. Jetzt zementiert die ÖVP mit der SP und den NEOS die 6 Monate ein und hängt 3 Monate unnötige Milizübungen an. Das ist nicht intelligent.
Wir müssen einmal kurz über die Frau Tanner reden. Wir waren ja eigentlich alle immer sehr positiv zur Frau Tanner, muss man sagen. Sie macht das recht gut, kriegt gute Noten und unter allen eher umstrittenen Regierungsmitgliedern ist sie noch relativ gesehen das Beste. Das hat sich jetzt ja ziemlich versemmelt, weil ich warte ja prinzipiell auf irgendwelche Reformideen inhaltlicher Natur, wie diese Truppenübungen jetzt genutzt werden sollen. Ich meine, es ist ja Frechheit, die Truppenübungen auf 3 Monate, sprich 100 Tage zu verlängern, ohne irgendein Konzept dafür zu haben. Die haben sie einfach verlängert, aber kein Konzept. Also ist die Frau Tanner jetzt gescheitert?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das der Claudia Tanner umhängen kann. Na, ich kenne sie ja. Na, die ist einfach die Opfer geworden dieser Koalitionsräson. Ich bin überzeugt, dass die Claudia Tanner niemals ein solches System haben wollte, dass man die auch relativ kalt erwischt hat mit diesem Kompromiss, den man dann wahrscheinlich wieder irgendwie ausverhandelt hat, sodass sie jetzt kein Konzept haben kann und dass ganz sicher diese Einigung nicht in ihrem Sinn ist. Ich kenne sie, ich habe mit ihr auch schon darüber gesprochen. Sie wollte das von der Kommission vorgeschlagene Modell. Sie möchte ein wehrhaftes Bundesheer.
Grundwehrdienst.
Und sie ist ganz sicher, war schon ziemlich sozusagen befremdet, dass es so lange gedauert hat.
Und jetzt zu sagen, ich trete ab, macht euch den Schaß alleine.
Ja, das kann man immer sagen, natürlich, weil die Frage ist, ob es dann besser wird. Aber also das ist sicher nicht im Sinne des Verteidigungsministeriums. Und das wissen, glaube ich, alle. Da ist man wieder mal diesem Koalitionsfrieden zum Opfer gefallen. Man ist dem zum Opfer gefallen, dass man sich so aneinander klammert in dieser Angst des Untergehens, dass man eigentlich jeden Unsinn macht, nur damit es keine andere Form der Koalition gibt. Und es ist leider ein Unsinn folgt dem nächsten. Also Mehrwertsteuersenkung, eine völlig unsinnige Bundesheerreform. Das Einzige, was man jetzt auf die Fahnen heften kann, ist das Social-Media-Verbot für über 14-Jährige, wo man auch weiß, dass es nicht funktioniert, weil sich jeder Jugendliche mittlerweile einen Umgehungsweg geschaffen hat. Das sieht man in anderen Ländern. Also ich weiß nicht, es ist schwierig.
Gerald, wie siehst du unsere großartige Frau Verteidigungsministerin?
Naja, wenn ich als Verteidigungsminister oder überhaupt als Bundesminister mit zentralen Anliegen meiner Tätigkeit, nämlich der Wehrfähigkeit des neutralen Österreichs, nicht durchkomme, dann ziehe ich die Konsequenzen und gehe. Also wenn die Frau Verteidigungsministerin Tanner dafür steht, dass sie die Ministerin mit dem höchsten Wehrbudget ist, bei Ablätzchen war der Kuhner sagt, wenn sie dafür steht, dass Österreich wieder in der Sicherheitspolitik vorangeht, und sie erkennt, dass der Herr Babler und der Herr Stocker und die Frau Meindl-Reisinger ihr diese Sicherheitspolitik, diese Wehrfähigkeit kaputt machen, dann erwarte ich mir persönliche Konsequenzen. Oder sie ist in Zukunft Verwalterin des Niedergangs des österreichischen Bundesheers. 6 Monate plus 3 Monate ist die Verwaltung des Untergangs des österreichischen Bundesheers. Das ist verrückt. Jetzt erklären Sie
uns... Wieso ist das verrückt?
Weil du mit 6 Monaten... Warst du beim Bundesheer?
Nein, ich war Zivildienst.
Ich diskutiere mit einem Zivildienst und mit einer Frau über die Wehrfähigkeit Österreichs. Botschentouristen auf Bies in der 68er Generation. Freunde, mit 6 Monaten, und das weiß die Eber genauso wie ich, mit 6 Monaten bekommst du keine gut ausgebildeten Soldaten. Das ist Faktum. Und auch mit 8 Monaten tust du schon schwer.
Das wollte ich von
Normalerweise musst du 9 Monate und 2 Monate Milizübungen draufknallen. Und das kannst du ja kaum erklären in Österreich. Und vor allem nicht der Wirtschaft, die dahinter steht und sagt, wir brauchen die Arbeitnehmer. Das verstehe ich schon. Du bist in einer Zwischenwelt und musst einen Kompromiss finden. Aber der Kompromiss 6 Monate
und dann 3 Monate nebulose Milizübungen, wo du mal den Leuten zuerst 3 Tage beibringen musst, wie sie salutieren und dann nochmal 4 Tage, wie sie das STG 77 putzen. Ey, entschuldige, bei der, mit Verlaub, das ist doch keine Sicherheitspolitik, das ist eine Bankrotterklärung. Und wenn das eine Bankrotterklärung ist, dann soll die Frau Tanner gehen. Oder die Frau Hanne-Mikl-Leitner hat, weiß ich nicht, natürlich, ich verstehe schon, die hat jetzt auch nicht so viele Politiker, die muss Weinköniginnen krönen, die muss ein Speckfest eröffnen, ein Kassfest eröffnen, da braucht man natürlich die Frau Ministerin in Vertretung der Frau Landeshauptmann, das verstehe ich schon. Aber es ist keine Sicherheitspolitik.
Ich glaube nicht, dass sie da die Frau Tanner hat sehenden Auges unser Bundesheer ruiniert. Das behauptest du.
Ja, das wäre jetzt die verkürzte Darstellung. Nein, sie in dem Fall tatsächlich nicht die Frau Tanner, sondern sie lässt es zu, dass aus sehenden Auges ruiniert wird. Das macht sie aber jetzt nicht leichter.
Auch wenn sie zurücktritt, wird es nichts ändern dran, nicht? Also das ist
normalerweise müsste die ganze Koalition gehen, da brauchen wir nicht reden. Wir brauchen endlich Neuwahlen. Die Regierung ist ja Zustand. Das ist ja, entschuldige.
Wenn wir schon über den Zustand reden, sprich über die Regierung, dann fällt ja auf, derzeit setzt sich ja die SPÖ mit jedem Schwachsinn durch. Ja. Egal, ob das Mediengesetze sind, ob das diese verrückte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ist oder jetzt das Ruinieren des Bundesheeres. Überall gewinnt der Herr Babler mit seinem Schwachsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Der Herr Stocker sitzt als Butter daneben und versucht zu kalmieren und sagt, Hauptsache wir einigen uns. Wirklich spektakulär sind aber die Neos, weil die sind ja am Anfang immer total dagegen und sagen, das darf auf keinen Fall kommen. Es soll ein Berufsheer kommen und wenn ja, müssen die 6 Monate bleiben und so weiter und so fort. Ja? Und die fallen ja dann um sowas von. Ja? Und da gibt es jetzt ja viele, die sagen, da wird es jetzt bald zu einem internen Aufstand bei den Neos kommen, weil es viele bei den Neos gibt, die sagen, uns gehen diese ständigen Umfaller schon langsam auf die Nerven. Wie siehst du das?
Ja, das war ja, haben wir schon gesehen mit dem Austritt von Veit Stengler von den Neos.
Der wurde ausgetreten.
Er wurde ausgetreten. Ja. Gut, er hat es natürlich auch provoziert und hat wahrscheinlich auch die Konsequenz gekannt, war es ihm aber offenbar trotzdem wert. Und natürlich gibt es auch in den Neos eine Fraktion, eine liberale Fraktion, die sagt, so geht das nicht weiter. Aber Beate Mein-Reisinger, nein, dieser Regierungskurs, dass man ständig diesen Dingen zustimmt, die ja eigentlich völlig gegen alles sind, was die Neos jemals angekündigt haben. Also der Mehrwertsteuersenkung zum Beispiel, gutes Beispiel, auch diese Art der Bundesheerreform. Die Neos waren immer für ein Berufsheer, kann man sagen, das kann man vielleicht dort nicht durchsetzen, aber ganz sicher nicht für ein SPÖ-Modell bei der Bundesheerreform. Also die Neos zerbröckeln da langsam. Beate Mein-Reisinger dürfte aber einen relativ autoritären Führungsstil haben,
jetzt
sodass sie die noch irgendwie
ins 18 Neos-Abgeordneten, die Mehrheit von ihnen gegen ihre Überzeugung, diesem Schwachsinn wieder zustimmen.
Ja, und vielleicht tun sie es auch, ne? Weil sie wissen, man hat es bei Veit Denker gesehen, was passiert, wenn man irgendjemand nicht zustimmt, dann fliegt man nämlich raus. Vielleicht denken, weißt du, das ist halt immer so eine Frage, möchte ich lieber dort noch 2 Jahre drinnen sitzen in diesem Parlament?
Haben die Neos in dieser Regierung noch eine Überlebenschance oder kommt irgendwann der Punkt, wo die Regierung in die Luft sprengen wollen? Dein ehemaliger Chefredakteur Richard Schmidt, bei uns ja oft zu Gast als Talkmaster, behauptet ja, das ist unmittelbar bevorstehend. Die Neos werden die Koalition sprengen, weil sie rausgehen.
Die Neos können die Koalition gar nicht sprengen, weil sie nicht notwendig sind für die Mehrheitsbeschaffung in der Regierung. Also das ist an sich schon ein Unsinn, weil wenn die Neos also rausgehen, dann hat die Regierung noch immer eine Mehrheit, zwar eine sehr, sehr dünne.
Allerdings
aber
nur mit einem Bündnis.
Mag sein, aber sprengen können die Neos die Regierung einmal ganz sicher nicht. Ja, aber dass sie rausgehen, könnte sein, wenn mit Beate Mein-Reisinger die Kontrolle über ihre Partei verliert. Aber wir haben das, finde ich, ganz schön gesehen beim Beispiel von Veit Dengler. Sehr viele Neos-Abgeordnete sind ihm nicht zu Hilfe gesprungen. Also das war relativ überschaubar. Der Ausschluss war auch im Club einstimmig. Also da ist gar niemand aufgestanden, hat gesagt, Parteienförderung wollen wir nicht erhöhen. Das war ja
also
Thema.
Also du sagst keine Gefahr, dass die Neos diese Regierung in die Luft springen?
Ich glaube, so wie Beate Mein-Reisinger dort zurzeit agiert und regiert, glaube ich, kann man schon sagen, ist der Mut der Neos relativ.
Auch die Wehrdienstreform und die schlucken
sie
auch
noch den Rechtsschlucken, damit sie in dieser Regierung bleiben können, ja, damit der Beate Mein-Reisinger Außenministerin bleiben kann, weil das ist das, was ihr offenbar ganz großen Spaß macht. Und vom Richard Schmidt in allen Ehren, aber ich glaube, das ist sehr optimistisch.
Ja. Aber man muss ja dazu sagen, die Neos waren ja bis zur letzten Sekunde, wie man einer heutigen Kuriertitelseite noch entnehmen kann, vehement gegen diese Zivildienstregelung, weil sie gesagt haben, diese 2 Monate Übungen zum Zivildienst dazu sind, absoluter Schwachsinn und völliger Unsinn. Und keiner weiß, was in den 2 Monaten passieren soll. Und sind aber auch hier umgefallen, offenbar. Das heißt, sie stehen jetzt auch für den Zivildienst-Schwachsinn. Warum ist diese Zivildienstregelung 9 plus 2 ein Schwachsinn, Eva?
Weil kein Mensch weiß, was in diesen 2 Monaten passieren soll. Natürlich ist es klar, der Zivildienst muss länger dauern, weil ansonsten niemand mehr die Wehrpflicht macht. Also du brauchst immer diese... Nein, also ich glaube, da gibt's zahlreiche Erhebungen. Nein, der Zivildienst muss länger sein, ansonsten geht einfach niemand mehr zum Bundesheer, weil das eine deutlich angenehmer ist als das andere. Nein. Der Zivildienst lebt ja davon, dass er länger dauert. Deswegen gibt es überhaupt, haben wir noch das Bundesheer. Also ich glaube, das ist schon ganz klar, dass das anders nicht funktionieren wird. Aber die Neos fallen halt, sie sind bei der Mehrwertsteuerreform umgefallen. Jetzt ganz interessantes Thema haben wir heute nicht gehabt. Die Behaltefrist hat die von Aktien, dass man da nach einer gewissen Zeit keine Kapitalertragssteuer mehr zahlen soll, hat ja die ÖVP jetzt ins Spiel gebracht, sind die Neos immer dafür gewesen, weil sie gesagt haben, Aufbau einer Pensionssäule. Aber da hört man jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel. Also die Neos können einfach in dieser sehr, sehr SPÖ-lastigen Regierung nicht überleben, fallen ständig um. Die Beate Meinl-Reisinger bleibt Außenministerin und freut sich. Und ich glaube, im Neos-Club weiß man nicht ganz, wie soll man damit umgehen. Aber wie gesagt, Veit Denger ist einstimmig ausgeschlossen
worden. Gerald, du wettest ja darauf, dass die Neos im nächsten Nationalrat nicht mehr vertreten sein wird.
Ja, aber das ist jetzt keine Hochrisikowette, oder?
Na ja, schon.
Na.
Schon mutig. Na. Weil derzeit haben sie den Umfragen
7-8. Ja, die kommen nicht mehr rein. Das ist vorbei. Das Projekt ist gestorben. Das ist ein sehr idealistisches, als junges, als erfrischendes, liberales Projekt gestartet, unkonventionell. Und mittlerweile ist die Partei älter als die SP und die ÖVP zusammen. Also die Partie ist mausetot. Und was noch witziger ist, sie haben alles, was sie jemals geschworen haben in der Bildungspolitik, wir heben den Menschen die Flügel, wir brechen ihnen nicht. Alles ein Schwachsinn. Der Wiederkehr hat keine Bildungsreform auf die Reihe gebracht. Weil das alleinige Abschaffen des Lateinunterrichts und selbst das ist der falsche Weg, ist keine Bildungsreform, mit Verlaub gesagt. So, in der Wirtschaftspolitik keine Entbürokratisierung der Bürokratisierungsseppel da im Außenamt, Staatssekretariat, nichts auf die Beine gebracht. Null, niente, Nüsse. Am Ende ist das ja nicht einmal eine funktionierende Beutegemeinschaft für Hunderte oder für Tausende Funktionäre, wie die ÖVP, die ja wirklich als Beutegemeinschaft aufgeteilt ist, als Interessensgemeinschaft für ein paar tausend Leute, die schon das Geld ausrahmen aus dem Staatshaushalt. Bei den NEOS sind sie ja nur 4 Leute. Da kriegt die Frau, wie heißt sie, Meindl-Reisinger kriegt ein bisschen was, der Herr Schetti, der Herr Schellner und der Wiederkehr. Der Herr Loacker, ja, der ist versorgt worden. So, heute, während wir da diskutiert haben, ist in Graz der Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl, der Herr Pointner, ausgetreten. Er hat seine Parteimitgliedschaft zurückgelegt, das Mandat. Jeden Tag tritt bei den NEOS irgendeiner aus und sagt, das Experiment ist gescheitert. Und zwar ist es deswegen gescheitert, weil der Frau Meindl-Reisinger der Titel einer Bundesministerin für Äußeres, ihre Exzellenz, die Bundesministerin für Äußeres und das goldene Kleid im Pharao-Tempel von Kairo und die rot-weiß-rote Fahne auf ihrem Dienstwagen und der Herr Schellhorn hat ja auch 2 oder 3 Dienste, weil das ihnen alles wichtiger plötzlich war. Das ist eine gekaufte Truppe, gekauft im nicht im strafrechtlichen Sinne, eine gekaufte Truppe vom Glanze und der Pracht des Amtes, die fühlt sich so wohl am Minoritenplatz. Ich bin die Außenministerin. Dann tritt sie bei den Festspielen ab. Entschuldige, vor ein paar Jahren hat die keiner kennt. Da war die Heiselfrau in Salzburg bekannter als die Frau Meindl-Reisinger. Jetzt ist sie im Mittelpunkt der Gesellschaft, der guten Gesellschaft. Jetzt kann sie sich ihren nächsten Job herrichten. Das ist wie die Frau Wirtikasen in Deutschland, wie die Frau Baerbock. Ein bisschen den nächsten Job gleich herrichten. Das sind so alles so krasser Typen. Krasser Baerbocks, Meindl-Reisingers. Das sind alles solche Typen, die die Politik nur dazu zu missbrauchen, als Sprungbett, dass sie irgendwo unterkommen. So, und dafür verratet diese Frau ihre eigene Partei, ihre eigenen Wähler und im Übrigen auch ihre eigenen Mitstreiter. Und das tut im Club, damals beim Veit Denger, keiner aufgestanden ist, kann ich da auch was sagen. Weil die sogenannte liberale, Meinungsfreiheit liebende Partei zum autokratischen Softladen geworden ist von Schmalspur-Diktaturen, die alle ihre Meinung in den Club vorgeben. Was willst du denn da zusammen? Nimmst einen Besen, meine Reise, klärst zusammen und haust das beim Parlament aus. Ist eine Ruhe, sparen wir uns auch viel Geld.
So, wieder mal ein Kavaliereifer, Gerald Großauftritt. Ich glaube, dein nächstes Buch sollte über die Scheinliberalen.
Und mein nächstes Buch kommt über die Scheinkonservativen am 24.
Ja, aber die Scheinliberalen werden auch August. Das Thema.
Ja, aber die sind jetzt nicht so dick.
Vielleicht
das kauft da keiner, weil interessiert keiner.
Buch über die Rux schreiben.
Über die Rux, ja? Mach ich. Die geheime Macht der Freimaurerlogen in Österreich. Ja?
Und das würde ich auch gerne lesen vom Gerald Gross. Zumindest würde ich wissen, wie ihr beide jetzt, wo das alles aplaniert ist,
daher ist gar nichts aplaniert.
Gar nichts ist
aplaniert.
Da müssen wir darüber diskutieren, warum gar nichts aplaniert ist in der Causa Ruck. Wir sind gleich wieder da.
Wir sitzen jetzt schon wieder eine Stunde da in dem Studio.
Sei froh.
Ja, ich habe Hunger.
Na, willst du die Quote in die Höhe treiben oder nicht?
Ja, ich treibe sie jeden Tag in die Höhe.
Das ist sowieso nichts. So, tun wir weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zum letzten Auftritt von Schlag den Gross. Eva Schütz schlägt heute alle, nur nicht den Gross, also vielleicht kennt man
das
jetzt.
Das ist bei den Themen wirklich schwierig.
Es ist schwer, es ist schwer. Jetzt wird es noch schwerer. Weil jetzt müssen wir doch über den Mann des Monats diskutieren, vielleicht auch über den Mann des Jahres. Walter Ruck, der großartige Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, großer Bauunternehmer, engster Freund von Michael Ludwig, Hauptsponsor der ÖVP. Mit über 10 Millionen Wirtschaftsbundgeld angeblich. Schauen wir mal, es wird noch ein spannendes Thema werden. Auch darüber dann werden wir noch diskutieren.
Wir werden ja den Geld abtragen.
Ja, ja, klar, gehe ich davon aus. Also Walter Ruck hat also eine spannende Woche hinter sich. Und es hat geendet, wie es eigentlich keiner erwartet hat. Der Buddha ist plötzlich zum Rambo geworden und hat, nämlich Christian Stocker, und hat den Betonpfosten, im wahrsten Sinne des Wortes, Walter Ruck aus der Partei hinausgesprengt. Liebe Eva, du warst in dieser Partei lange präsent, auch aktiv. Ja? Du kennst die handelnden Personen. Ja? Erstens, was hältst du von Walter Ruck? Zweitens, was hältst du von diesem Rambo-Auftritt des Herrn Bundeskanzlers? Hat er jetzt einmal Power, Macht und Stärke bewiesen? Und drittens, ist dieser Parteiausschluss richtig oder muss man nicht sagen, da hätten andere für eher ausgeschlossen werden müssen, vom Herrn Wöginger bis zu deinem Basti Fantasti, der ja die ÖVP bekanntlich als Hure der Reichen bezeichnet hat. Bitte sehr.
Nein, das war der Thomas Schmidt.
Naja, aber in einem
Chat. Das war der Thomas Schmidt. Nein, das war in einem Chat mit einem Beamten aus dem BMF. Das hat mit dem Sebastian Kurz nichts zu tun gehabt, der Chat. Ja, nein, das ist
optimiert,
aber nicht.
Schön, Sebastian Kurz hätte sich auch nie als Hure der Reichen
gefunden. Schön, dass du ihn verteidigst. So. Aber wir reden. Was hältst du vom Parteiausschluss des Herrn Ruck? War das richtig oder war das überzogen? Weil man für so ein Stammtischgeplapper, wie es der Herr Fussi nennt, jemanden nicht aus der Partei ausschließt. Weil der Fussi sagt, da müsste die ganze ÖVP ausgeschlossen
werden. Ich bin jeder Meinung, dass die ganze ÖVP.
Aber auch gleich, weil der Michael Ludwig ist ja da auch dabei. Und zwar bei jedem einzelnen Auftritt vom Herrn Ruck ist der Michael Ludwig auch dabei, als Gesprächspartner und vielleicht auch als kongeniales Gegenüber.
Na, reden wir mal über die ÖVP. War der Parteiausschluss richtig?
Natürlich war der Parteiausschluss richtig und auch die einzige Möglichkeit für den Bundeskanzler, hier eine gewisse Autorität zu wahren. Er hat ihn ja davor, genauso wie die Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, Martha Schulz, schon mehr oder weniger aufgefordert, das zurückzulegen. Und da hat er ihn irgendwie ausrichten lassen, er könnte ihm, dass man ihm den Buckel runterrutschen kann, weil er macht ganz sicher nicht das, was ihm der Herr Stocker oder die Frau Schulz da mitteilen, und hat dann seine Getreuen um sich geschart und hat ihn eigentlich ihnen die lange Nase gezeigt, und zwar beiden. Also war das die einzige Möglichkeit für Christian Stocker, also da eine gewisse Grundautorität zu wahren. Also richtig. Spannend ist natürlich, was jetzt passiert, weil du kannst ihn ja wohl aus der ÖVP ausschließen, aber er ist ja in die Kammer und auch in den Wirtschaftsbund ist er ja von den Mitgliedern des Bundes gewählt. Also diese Funktion fällt nicht zurück. Und das kommt auch noch zu
ihm. Finanziert diese Partei
im Mai, ja, erst im Mai dieses Jahres. Ne? Also das war ja relativ, da hat er die Wahlen vorverlegt und hat sich damit noch eine neue Periode gesichert. Das wird sicher immer ein Argument von ihm gewesen sein, wodurch seine Art Feudalherrschaft, weil diese Chats sind ja nicht das Erste, was da aufgetaucht sind. Da hatten wir ja davor schon, ich glaube schon vor Monaten, Diskussion über die Beschäftigung seiner Söhne in der Wirtschaftskammer, über die Beschäftigung seiner Frau in der Wirtschaftskammer, über ein um 800.000 Euro renoviertes Büro in irgendeinem Schloss. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Also es waren ja schon lauter Dinge, wo man eigentlich gesagt hat, so geht das nicht. Ich glaube, von der ÖVP hat der Walter Ruck jetzt wenig gehalten. Er hat eher gelebt oder lebt noch immer recht gut aufgrund von seiner Freundschaft mit dem Michael Häupl und von seiner vom Gerald schon angesprochenen Mitgliedschaft in der Rauensteingasse. Und jetzt ist es lustig, jetzt hat sich das ÖVP-System offenbar mal aufgelehnt gegen dieses andere Vereinssystem.
Das muss dich ja begeistern, weil so hast du ja eigentlich den Christian Stocker nicht mehr erhofft, dass der plötzlich Muskeln zeigt.
Ja, ich glaube, das war in dem Fall jetzt seine einzige Möglichkeit. Also ich meine, aber vielleicht zeigt
einer Woche auszuschließen, ist schon heftig.
Du, vielleicht bei der Wehrdienstreform waren die Muskeln jetzt wieder eher nicht so groß. Vielleicht war die Muskelkraft dann auch schon verbraucht beim Ausschluss des Walter Ruck. Aber ich glaube, das war eine richtige Maßnahme. Und jetzt muss man sehen, wie der Walter Ruck, ob er, und das ist, glaube ich, wirklich ein spannendes Realexperiment, ob er mit seiner Mitgliedschaft in der Rauensteingasse die realpolitische Kraft hat, weiterhin Wirtschaftskammerpräsident in Wien zu bleiben, oder ob doch die ÖVP da einen wesentlichen Teil dazu beiträgt.
Ich glaube nicht. Rauensteingasse heißt Mitgliedschaft bei den Freimaurern. Ja. Du sagst dann, die ist so stark, dass sie ihn als Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammerpräsident.
Werden wir sehen. Wird spannend, glaube ich.
Lieber Gerald Gross, du bist ein großer Ruck-Fan, wie wir wissen.
Ja? Ich finde ihn großartig. Je länger der im Amt ist, umso besser.
Du findest auch Andreas Babler
großartig. Ja, Babler großartig. Du bist
ja unter anderem mit deinem Freund Rudi Fussi. Ja,
kann ich nur bestätigen.
Der ja der Meinung ist, dieser Ausschluss ist der größte Schwachsinn überhaupt. Dass August Wöginger Walter Ruck ausschließt, hält er ja für den Treppenwitz der
Geschichte. Ja, das stimmt.
Und sagt, der hat überhaupt nichts Strafbares gemacht. Der hat nur so geredet, wie alle ÖVP-Funktionäre am Stammtisch reden.
Stimmt.
Und es ist völlig absurd, dass man den ausgeschlossen hat.
Stimmt. Ja. Schau, mangels anständiger Personen musst du halt damit rechnen, dass der Herr Böginger dich ausschließt. Das ist so. Wenn du keine anderen mehr hast, dann hast du am Ende den Herrn Böginger. Das ist in der ehrenwerten Gesellschaft. Alla Sicilia. Das ist halt, das ist, wenn du eine mafiöse Struktur hast, brauchst du dich nicht wundern, wenn die Capones in den Gremien sitzen. So, das ist einmal der erste Punkt. Das zweite ist, da gebe ich dir vollkommen recht, alle in der ÖVP reden mittlerweile so. Die Alte, die gehört verrammt, na das ist, da holen wir uns ein bisschen Geld aus. Das ist halt der neue Stil der Scheinkonservativen. Verlogen, was die am Sonntag gehen, sie in die Kirche und sagen, Heiliger, lieber Gott, bitte vergib uns unsere Sünden. Am Montag schnackseln sie die Frau vom Nachbarn, am Dienstag überfallen sie die Bank, am Mittwoch. Nein, das ist christlich-sozial, Liegenstein betrieben. Die können froh sein, dass es die katholische Kirche und die Vergebung der Sünden gibt. Wenn die alle in der Hölle braten würden und der liebe Gott nicht vergeben würde, entschuldige, die für die nächste Andauer der Menschheit braucht.
Man kann sagen, dass der Gerhard
ist, deswegen sind sie ja christlich-sozial. Sie sind ja nicht christlich-sozial, weil sie Jesus Christus fasziniert. Sie sind christlich-sozial, weil es die Vergebung gibt. Die Beichte. Da gehen sie am Sonntag, gehen sie beichten, am Donnerstag sitzen sie in der Freimaurerloge. Da tun sie Scheitel knirren. Bitte, 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 lieber Michi, gib mir ein paar Aufträge. Bitte, bitte, bitte. Sind ja alles Karrieremaurer. Sie sind alles voll, rote, schwarze, in die ganze Rauensteingasse. Da machen sie sich die ganzen öffentlichen Aufträge aus, tut uns mauscheln, tut uns Posten vergeben und. So, aber ja, dass man jetzt glaubt, aber da tut auch Weinkeller los, du kannst es da aussuchen. Rothaus, Keller, wo auch immer, Hauptsache Keller. Das ist Keller, Keller, Keller. Kellerasseln treffen sich im Keller. So, aber jetzt retour. Weißt du, was ich witzig finde, dass der Herr Stocker tatsächlich glaubt, dass wenn er den Herrn Ruck ausschließt, heldenhafte da, du, ich bin der Herr Stocker, ich schließe den aus, dass das Problem erledigt wird. Der Herr Ruck hat zwar dieses wertlose Papier-ÖVP-Mitgliedschaft, da kannst du mittlerweile drauf urinieren. Das hat er zwar verloren, aber er ist Wirtschaftskammerpräsident. Er ist Wirtschaftsbundpräsident.
Noch vier Jahre.
Er hat alle Macht in den Händen. Sein Weinkeller haben sie nicht genommen, sein Freimaurerloge haben sie genommen. Er hat alle Instrumente der Macht. Aber weißt du, wie es angelaufen ist? Ich kann dir auch sagen, wie das war. Und der Stocker hat einen Ruck angerufen. Du! Walter, ich muss jetzt ganz best zu dir sein. Ich muss jetzt ausschauen. Das ist einfach nicht besser, aber wir drucken das jetzt nicht länger durch. Wir hauen die aus in einem Jahr, kommst du wieder zurück. Genauso ist das gerannt. Das ist halt so. Und der Wöginger, den haben wir jetzt aus, den haben wir ja nicht mehr wieder zurück. Das ist das System der ÖVP. Das ist eben mittlerweile ein Verein von ganz verluderten und moralisch verkommenen Leuten.
Lieber Gerald, wissen wir eigentlich schon, wer dieses ominöse Tonbandprotokoll fabriziert.
Erstens, was ich höre, ist, dass es nicht Atombahnprotokoll ist, sondern offenbar ein ganzes Buch kannst du damit machen. Hunderte Seiten, offenbar nicht ein Gespräch, sondern mehrere Gesprächsseiten. Und ich höre, wobei das hört man aus dem Umfeld vom Herrn Ruck, also das muss man mit Vorsicht genießen, dass es aus dem Bereich der Sozialversicherung käme, wo halt Wirtschaftsbündler drinnen sitzen.
Ein Funktionär der Sozialversicherung.
Ja, da muss man, glaube ich, sehr aufpassen.
Wobei, da muss man echt sehr aufpassen.
Ich sage ja keinen Namen.
Ja. Nein, nur, das ist ein Ablenkungs-, also mir kommt es eher vor wie ein Ablenkungsmanöver vom Herrn Ding. Schau, der Herr Ruck sagt ja, die Gespräche hat es gar nicht gegeben. Also wenn es es gar nicht gegeben hat, kann es ja keiner ausspülen. Ist ja ein Widerspruch in sich, die ganze Nummer. Der Herr Ruck lässt überall lancieren, das war von den Sozialversicherungen gekommen, da sitzt der morgen sein Cheflobbyist, der Herr Fussi, ja, das ist ja die Anstandsdame, die moralische von Herrn Ruck, und der sagt, ja, das sind Sozialversicherungen, im gleichen Atemzug, die Gespräche hat es gar nicht gegeben, die Protokolle sind das alle gefälscht. Ja, natürlich. Ja, komm, die ganze Partie ist verkommen wie die ganze Republik. Ich frage mich, wo ist der Herr Bundespräsident? So schön.
Der ist in Salzburg.
Der ist in Salzburg. Du tust Popschel in die Salzach hängen oder
was? Nein,
super, gratuliere. Die Republik ist eine. Jeder südsteirische Schweinestall ist besser geführt als diese Republik mittlerweile.
Wo ist der Herr Bundespräsident?
Und wahrscheinlich auch sauber.
Bundespräsident habe ich gestern gesehen, eine Rede halten bei der Öffnung der Salzburg-Festspiele.
Genau. Jetzt ist er so erschöpft von der Rede, dass er wahrscheinlich keiner da irgendwo
glaubt.
Er hat über die Bedeutung des Wortes Heimat gesprochen, was schon einmal für ihn relativ ungewöhnlich ist, dass er überhaupt den Begriff Heimat als solches hat nennt. Hat natürlich auch gesagt, dass der sehr oft missbräuchlich verwendet wird, mit einer kleinen Anspielung. Und hat dann eben auch gesprochen über seine Integration, weil seine Eltern ja beide nicht Österreicher waren.
Bestens,
ich glaube, lettisch und russisch, ich weiß es nicht
mehr
so genau.
Hat auch über Ruck gesprochen.
Er hat nicht über Ruck gesprochen.
Hätte er über Ruck sprechen sollen.
Naja, ich glaube, das ist vielleicht dort jetzt nicht unbedingt der richtige Rahmen, aber er hat es auch nicht auf einer abstrakten Ebene getan. Was man schon sagen muss, dass all diese Reden immer sehr, wie soll man sagen, es wird der Bevölkerung sehr massiv suggeriert, dass alles sehr schlecht ist, dass die Demokratie sehr stark in Gefahr ist und dass man sich wehren muss und dass man aufpassen muss. Also dieser Spin, der war schon in allen Reden dabei.
Liebe Eva, dir scheint ja ein Thema in dieser ganzen Causa Ruck besonders wichtig zu sein, weil du ja sozusagen hinter die Kulisse blickst, wie wir wissen, und du sagst, der wirklich umstrittene Kopf in der ganzen Geschichte, derjenige, der jetzt am meisten Butter am Schädel hat, derjenige, der sich jetzt warm anziehen wird müssen, weil sein Thron wackelt, ist in Wahrheit der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Siehst du das so?
Ich sehe das so, dass der Michael Ludwig schon allein, dass er dort war und dass er ja auch in diese Gespräche involviert war, ja genauso für dieses System steht wie Walter Ruck, weil ich kann mir ja mit mir allein nichts auspacken, da brauche ich ja einen kongenialen Gegenpart dafür und das war jetzt über Jahre, über Jahrzehnte Michael Ludwig. Michael Ludwig und Walter Ruck haben sich in Wirklichkeit Wien ein bisschen aufgeteilt, jeder Sache ist über ihren Schreibtisch gelaufen, jede Postenbesetzung ist abgetauscht worden. Das ist das System der alten großen Koalition, wie wir es in Österreich über Jahrzehnte erlebt haben, in seiner Rheinkultur. Und ich glaube, Walter Ruck ist dem Michi Ludwig deutlich mehr verpflichtet, als aus welchem Grund auch immer, wir haben es eh vorher schon erwähnt, als der ÖVP. Und diese beiden älteren Herren, das kann man jetzt schon so sehen, die sind einfach in Wien dafür verantwortlich, dass hier ein System von Freunden, Wirtschaft etc. etc. herrscht. Jetzt den Walter Ruck hat es jetzt einmal erwischt, weil er definitiv die dümmeren Aussagen getätigt hat in diesem Protokoll. Und was man nicht vergessen darf, dort saß auch der Michi Ludwig. Auch der war im Weinkeller, das heißt auch der war im Schweizer Haus, auch der hat die Stelzen bestellt und auch der hat gesagt, wenn der Walter Ruck hat gesagt, du machst jetzt den so und so, hat der Michi Ludwig gesagt, dann mach mal.
Du glaubst nicht, dass der Michi Ludwig Schweinschnitz ist?
Ja,
der ist nicht nur ganz in Stelzen, da ist die ganze Sau drauf.
Das wissen wir.
Naja, schaut er das alles an.
Aber er war bei der Aufnahme des Protokolls nicht.
Das glaube ich, weiß ich nicht. Das kenne ich nicht.
So, er ist dort auch anwesend gewesen.
Die Frage, liebe Eva, ist ja, wird diese Causa Ruck jetzt auch den Michael Ludwig beschädigen? Kommt er jetzt ins Wanken, vielleicht sogar ins Beben, vielleicht sogar ins Wackeln? Ist es denkbar, dass die FPÖ und Dominik Knepp den Michael Ludwig und die SPÖ in Wien jetzt vielleicht sogar überholen? Kann diese Ruck-Affäre solche Folgen haben, solche Beben-Nachwirkungen haben, dass es Michael Ludwig erwischt?
Ich glaube, es bringt etwas ins Wanken. Es bringt das System, das in Wien schon so lange vorgeherrscht hat, jetzt einmal an die Öffentlichkeit ins Wanken. Dominik Knepper und die FPÖ werden das versuchen, so gut es irgendwie möglich ist, zu nutzen. Das wird der SPÖ sicher viele, viele Stimmen kosten.
Viele, viele Stimmen.
Ich glaube schon. So viel Vorsprung hat sie nicht mehr. Und das ist aber nicht nur auf diese Meuschelei und Postenschacherei dort zurückzuführen, sondern es ist auf die realpolitischen Gegebenheiten in Wien zurückzuführen. Schulen, wo kein Deutsch gesprochen wird, sicherheitspolitisch Zonen, wo man nicht mehr reingehen kann und wo immer noch alle sagen, Wien ist so sicher und das Bildungssystem funktioniert großartig. Das hören wir ja von der SPÖ noch immer. Und dazu hast dann noch die Neos in dieser Landesregierung, die sagen, es funktioniert eh großartig, nur die Leute haben ihre Kinder in Schulen, wo sie das einzig deutsch sprechende Kind sind und trauen sich nicht mehr nach Hause zu gehen. Also da klafft die vorgetäuschte Realität und die Realität der Menschen einfach wahnsinnig weit auseinander. Dadurch ist Michael Ludwig schon einmal angeschlagen, weil viele sagen, so funktioniert das nicht mehr. Und das zeigt halt, wie man sich das alles da ausgemacht hat. Ne? Und so geht es halt lustig in Wien schon seit Jahrzehnten.
Lieber Gerhard, wenn du nüchtern bist,
im Studio war ich noch nie
nüchtern. Selbst wenn du nüchtern bist,
ich bin immer nüchtern,
bist du mittlerweile ja der Meinung, dass die FPÖ die nächste Wiener Gemeinderatswahl um den Bürgermeister gewinnen wird.
Schau, das Erste, nach dem, was wir jetzt auch die letzten Wochen erfahren haben, ist einmal wichtig festzustellen, dass bei der nächsten Gemeinderatswahl in Wien tatsächlich die Chance besteht, auf demokratische Art und Weise die Führung des Wiener Rathauses, also das Gemeindeparlament, den Landtag, den Gemeinderat und den Bürgermeister zu wählen. Bis dato haben ja die Wiener das nicht wählen können.
Wieso?
Weil bis dato in der Rauensteingasse in einer Freimaurerloge regiert worden ist und die sich nicht demokratischen Grundsätzen unterworfen hat. Nicht einmal Transparenz. Da gibt es keinen Rechnungshof, da gibt es keine Kontrolle, da gibt es keinen Untersuchungsausschuss. Da gibt es eine Freimaurerloge. Da brunzen sie auf irgendwelche, auf Schädeln drauf oder auf Kruzifixe und bespucken das alles. Ja, das sind die Freimaurertraditionen, sind zutiefst antichristlich. So, also, jetzt haben wir mal erstmalig die Chance, haben die Grazer. Die Wiener Gemeinde. Ja, aber du hast in Wahrheit Marionetten gehört. Die Entscheidungen werden in der Stadt offenbar in der Rauensteingasse getroffen. Das sehen wir ja im Zusammenspiel Ludwig und des Herrn Ruck. Das haben wir jetzt gerade vorgeführt bekommen.
Ludwig haben Sie ja gewählt.
Die russische Wahl vom Herrn Ruck bei der Wirtschaftskammerwahl, die muss man auch dazu erwähnen. Dagegen ist ja der Herr Putin ein edler Demokrat.
Das war nicht das.
Der Herr Ludwig ist mit großer Mehrheit gegenüber deinem Dominik Knepp gewählt.
Ja, aber dafür, dass er sein Sessel im Rathaus hat und die Politik in der Rauensteingasse macht? Na, gefreundet, das hat für mich nichts mit Demokratie zu tun. Also, die erste Chance ist...
Alkoholträume.
Wirklich? Ja. Aber die Freimaurer oder der CV-Ler, das nimmt ja Journalisten alles auseinander. Aber wenn es plötzlich gegen die Freimaurer geht, dann kriegt es alle ein bisschen eine Beißhemmung, gell? Komisch. Ja, nein, ich sag's nur. Ja, weißt du, was der Burschenschaft, das haben wir
ja
lieber, die tragen wenigstens ihr Gesinn.
Die
Freimaurer machen es unter der Hand. So, das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, ich glaube tatsächlich, dass die Freiheitliche Partei den Bürgermeister stellen kann mit Dominik Knepp. Ich glaube es tatsächlich. Sie sind mittlerweile bei der, und daher sollte man sich den Dominik Knepp, der ist irrsinnig fleißig unterwegs, genauer jetzt einmal anschauen, was er fordert, was er will. Und die Wienerinnen und Wiener sollen sich auseinandersetzen, dass tatsächlich Dominik Knepp der nächste Bürgermeister werden kann. Und ich würde das auch begrüßen. Also auch das ist drinnen, weil mittlerweile ist die FPÖ in Wien bei 27, 28%.
Dass die Ära Ludwig zu Ende geht.
Ich glaube, dass die Ära der SPÖ zu Ende ist.
Also rein von
Ära
der
SPÖ.
Ja, ich glaube, da möchte ich dem Michael Ludwig nicht zu böse zu nahe treten, obwohl ich das immer wieder tue. Ich glaube, der Michi Ludwig oder der Herr Michael, Dr. Michael Ludwig, der trägt wahrscheinlich am wenigsten dazu bei, dass der ganze Häfen da gerade in die Luft geht. Der ist in Wahrheit gar nicht einmal so schlecht gestartet. Der ist nach der Linkslastigkeit des Michael Ludwiges aus einem Flächenbezirk gekommen und wäre ein guter Rechtsverbinder auch zu den Freiheitlichen geworden. Dann lässt er sich seit Jahren von den Linken durch die Manege treiben, macht seine Geschäfte mit dem Herrn Ruck und ist in Wahrheit an seinen Ansprüchen gescheitert. Mir tut es ja echt leid. Ich bin dem Herrn Ludwig noch nie begegnet, aber ich halte ihn ja durchaus für einen knuddeligen Kerl. Das schaut ja knuddelig aus. Ja, so wie die alten Steifbären.
Also realpolitisch müsste man sagen, gerade Wien ist eigentlich dort, wo all dieses Thema Migration, das Thema Sicherheit, das Thema Bildungskrise, das Thema Budgetdefizit in einer Art und Weise eskaliert, dass man sich eigentlich wundert, wie die Wiener da eigentlich die ganze Zeit noch zuschauen können. In Wien ist all diese Migrationsthematik mit allen nachziehenden Problemen auch mit dem enormen Budgetdefizit, das sich da aufgebaut hat, jetzt über die letzten Jahre, ja eigentlich so massiv, dass man sagen muss, dass das tägliche Leben der Menschen tatsächlich betroffen ist. Also auch diese gebrochenen Wahlversprechen etc. ist, glaube ich, es ist wahrscheinlich langsam an der Zeit, dass die Leute aufwachen und sagen, mit einer SPÖ, die in dieser Art und Weise agiert, kann eigentlich eine Großstadt wie Wien nicht überleben.
Das ist aber schon sehr heftig.
Ich finde in Wien...
Und du glaubst allen Ernstes, dass der Dominik Nepp besser ist? Also du würdest jetzt in Wien auch schon Nepp wählen?
Also ich würde ganz sicher in Wien nicht die SPÖ wählen und dieses System zu Polen.
Den Dominik Nepp. Das sind die Überraschungen des Tages. Eva Schütz wählt Herbert Kickl und Dominik Nepp.
Also Herbert Kickl habe ich nicht gesagt, dass ich wähle, aber ich glaube,
es braucht.
In Wien musst du das System verändern. Du hast eine SPÖ-Alleinregierung. Aber die Neos sind doch völlig irrelevant. Das ist ganz egal, ob es die Neos...
Jeder Plätzchen kommt derzeit von den Neos.
Ja, aber also Durchsetzungsvermögen hat dort keiner. Also in Wirklichkeit ist es eine SPÖ-Alleinregierung, die diese Stadt in den herunterfährt. Man kann es doch nicht anders sagen. Du kannst dein Kind in manchen Bezirken keine öffentliche Schule mehr schicken. Du kannst zum Teil durch gewisse Gegenden
also
nicht mehr gehen.
Also würde jetzt, weil das ist schon...
Milliardenverschuldung.
Der Gerhard kriegt sie schon immer ein, ja? Würdest du jetzt tatsächlich Nepp wählen bei der nächsten Wien-Wahl?
Kommt darauf an, wer der ÖVP-Spitzenkandidat ist, aber ich würde ganz sicher...
Der Herr Fiegel.
Leopold.
Da muss man sich ganz genau anschauen, was der möchte. Aber ich glaube, die Alten...
Fiegel, Leopold, die Union.
Ja, das ist mir schon klar, dass das der Junior ist.
Du kennst ja die Wiener ÖVP.
Von Senior nur mehr drei Knochen über. Aber sonst hätten sie es nachgenommen.
Durchsetzungskräftigere Partei.
Würdest du noch einmal ÖVP wählen, inklusive Ruck? Oder würdest du eher Nepp wählen, inklusive FPÖ?
Nach unserem zeitigen Wissensstand muss man ehrlicherweise sagen, den Herrn Ruck würde ich ganz sicher nicht wählen. Ja.
Und die ÖVP?
Ist die Frage beantwortet.
Mit Ruck,
die ÖVP, ohne Ruck? Bei der ÖVP ohne Ruck ist die Frage, wie stark sind die zum Zeitpunkt der Wahl und können die schaffen, was zu verändern?
Ich glaube, du solltest...
Alleine?
Alleine werden sie gar nichts
ÖVP verändern.
Eva, kennst du das Fallbeileffekt? Das ist, wenn man nicht mehr gewählt wird, weil man glaubt, man kommt eh nicht mehr ein. Und das ist eine verlorene Stimme. Also ich glaube, für die ÖVP ist jede Stimme in Wien eine verlorene Stimme.
So, sehen, wie sich die
kann damit nichts mehr bewegen. Warum?
So, also, gehen wir dem Herrn
Ludwig... Was heißt denn, ich war das letzte Mal eh nur mehr bei 8 oder 9%.
Geben wir dem Herrn Ludwig doch vielleicht noch eine Chance. Ja? Vielleicht kommt ja am Schluss noch eine Besserung zustande.
Wie das?
War's mal. Ja. Vielleicht holt er jetzt den Herrn Ruck in eine neue Erleuchtung.
Ja.
Vielleicht
die Wirtschaftsagentur braucht einen dritten Geschäftsführer, glaube ich. Juratska, Ruck, das war das überhaupt, der Dream Team.
Ich glaube, Wien Energie.
Oder Wien Energie ist auch sehr gut.
Wiener Linie.
Ja. Oder die suchen einen Portier in der Randsteingassen oder Abwäscherin in der Betriebsküche.
Und jetzt muss ich noch eine ganz schnelle Schlussfrage stellen.
Ja.
Ruiniert eigentlich der Herr Ruck nicht nur, so wie du behauptest, die Stadt, sondern vielleicht auch die SPÖ, weil er einfach so verzweifelt am Babler festhält?
Der Michael Ludwig, meinst du?
Michael Ludwig.
Der Michael Ludwig. Ja, nein, ist alles gut. Ich habe mir gedacht, der Herr Ruck ist ja stark und so involviert in das.
Indirekt natürlich auch der Herr Ruck.
Ja, doch einen gewissen Einfluss.
Ja?
Na, der Michael Ludwig ruiniert, glaube ich, die SPÖ, indem er so am Babler festhält, sehr wohl. Es interessiert ihn nur offensichtlich nicht besonders, weil sonst würde er nicht weiterhin an ihm festhalten. Ich glaube, er denkt sich, in Wien hat das eigentlich sehr viel Freiheit. Da kann er tun, was er möchte. Er hat aus der Bundes-SPÖ keinerlei Restriktionen oder Gegenwind. Und deswegen, glaube ich, ist ihm das Land an und für sich jetzt deutlich weniger wichtig als das, was er in Wien tun kann, ohne irgendwann einmal Gegenwind zu bekommen.
Wird er den Herrn Babler irgendwann fallen lassen und jemand wird den Herrn Zeiler holen?
Das ist,
oder den Herrn Hanke?
Vielleicht, wenn vor der nächsten Nationalratswahl die Umfrage für die SPÖ auf 12% ist und die Grünen vorbeigezogen sind, dann wird es vielleicht der Herr Ludwig auch verstanden haben, dann ist es halt schon ein bisschen spät. Aber vielleicht ist ihm auch das Wohl der Bundes-SPÖ eigentlich nicht besonders am Herzen liegen, sondern das, was er in Wien tun kann. Und da hat er zurzeit sehr viel Freiheit von Seiten der Bundespartei.
Gut, das war's für heute. Das war Schlag den Groß. Es war relativ wenig Schläge für den
Herrn Groß dabei. Ja, das ist bei der Themenpalette sehr bedauere.
Ihnen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen sehen Sie diesen nicht geschlagenen Herrn wieder. Dann schlägt Grossi Fussi. Aber Fussi schlägt dann auch Grossi. Das schauen wir uns morgen an. Morgen wird dann der Herr Fussi einmal ein bisschen einheizen, lieber Gerald.
Das wäre eine gute Ausgangsposition.
Ich hoffe, Sie sind dabei.
Sehr in der Offensive, der Herr Fussi.
Wenn Rudi Fussi und Gerald Gross morgen über die Causa Ruck abschließend diskutieren werden. Bis morgen.